ARD.
In den letzten 30 Wochen zog ich sehr durch Wald und Feld und mein Hemd ist so durchbrochen, dass man's kaum für möglich hält. Ich trage Schuhe ohne Sohlen und der Rucksack ist mein Schrank. Meine Möbel haben die Polen und mein Geld die Dresdner Bank. Ohne Heimat und Verwandte und die Stiefel ohne Glanz. Tja, das wär nun der bekannte Untergang des Abendlands.
Ja, so war die Lage, so war die Stimmung nach dem 8. Mai 1945, zumindest in der Wahrnehmung des Schriftstellers Erich Kästner, der diese lakonisch-sarkastischen Zeilen über die unmittelbare Nachkriegszeit zu Papier gebracht hat. Der berühmte Untergang des Abendlandes, wie ihn die Nazi-Führung heraufbeschworen hatte, sollte Deutschland den Krieg verlieren, der war nun eingetroffen und auszubaden hatten das unter anderem Millionen Flüchtlinge aus den östlichen Teilen Deutschlands, die ihre Heimat verloren hatten und nicht wussten, wie es weitergeht. Gesungen hat dieses Lied die Schauspielerin Ursula Herking, gebürtig aus Dessau. Wie Kästner selbst landete sie nach dem 8. Mai 1945 im Münchner Nachkriegskabarett Die Schaubude. Und bekannt wurde Ursula Herking tatsächlich mit dieser Interpretation von Erich Kästners Marschlied 1945, so lautet nämlich der Titel. Der Sommer 1945 und was sich in diesen Monaten in Deutschland und der Welt tat, das ist das Thema in der kommenden halben Stunde. Und dazu bin ich gleich im Gespräch mit dem Historiker und Buchautor Oliver Hilmes. Hören wir aber zunächst noch mal rein in diese ironische Bestandsaufnahme unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg.
Ich trage Schuhe ohne Sohlen. Durch die Hosen pfeift der Wind. Doch mich soll der Teufel holen, wenn ich nicht nach Hause find. In den Fenstern, die im Finstern lagen, zwinkert wieder Licht. Freilich nicht in allen Häusern. Nein, in allen wirklich nicht. Tausend Jahre sind vergangen, samt der Schnurrbart Majestät. Und nun heißt's von vorn anfangen. Vorwärts marsch, sonst wird's zu spät. Links! Wir haben ja den Kopf, wir haben ja den Kopf noch fest auf dem Hals.
Ja, das Publikum applaudiert. Offensichtlich haben Ursula Herking als Interpretin und Erich Kästner als Autor mit diesem Marschlied 45 einen Nerv getroffen. Wie es den Deutschen im Sommer 45 erging und wie in diesen Monaten langsam aber sicher eine neue Epoche Gestalt annahm, darüber hat der Historiker Oliver Hilmes ein Buch geschrieben. Oliver Hilmes ist bekannt dafür, dass er sehr gut über historische Begebenheiten, über Personen und den einstigen Alltag der Menschen sehr gut schreiben kann, zuletzt über das Jahr 1943 oder über die Olympiade 1936. Nun also das Thema, wie der Sommer 45 die Welt veränderte, ein Ende und ein Anfang, so lautet der Titel. Und damit herzlich willkommen, Oliver Hilmes, hier bei MDR Kultur.
Schönen guten Tag.
Wir haben es gehört, wir haben ja den Kopf, wir haben ja den Kopf noch fest auf dem Hals, heißt es im Refrain. Oliver Hilmes, wie interpretieren Sie diese Zeilen? Wie weit gibt das das Lebensgefühl wieder damals?
Ich denke, dass es das Lebensgefühl ganz vieler Leute widerspiegelt. Man hat überlebt, man ist noch einmal davon gekommen. Und für viele Leute wird das sicherlich so dieses Gefühl gewesen sein in den ersten Wochen und Monaten nach der Kapitulation, dass dieser gottverdammte Krieg nun endlich zu Ende ist und dass man überlebt hat.
Gleichzeitig beschreibt es ja auch das Leben aus dem Koffer. Damals waren Millionen Vertriebene aus Ostpreußen, aus der Neumark, aus Pommern, aus Schlesien, aus den Sudetengebieten unterwegs in Deutschland auf der Suche nach Verwandten. Sie wussten nicht, wie es weitergeht. Die wurden ja auch nicht überall mit offenen Armen empfangen. Wie miserabel war deren Situation?
Na, die Einquartierungen waren natürlich für alle eine Belastung. Man darf ja nicht vergessen, zum Beispiel Berlin war zu gut 50% zerstört. Das heißt, da fehlten 50% der zur Verfügung stehenden Wohnungen, waren nicht mehr da. Und dann kamen eben hunderttausende Menschen, gerade eben auch in Berlin, nach Berlin, mussten dort untergebracht werden. Das war für die Leute, die sie aufnehmen mussten, nicht schön, aber auch natürlich für die Leute, die, wie Sie gerade sagten, aus dem Koffer dann auf einmal bei fremden Menschen in halben Ruinen unterkommen mussten, auch eine Katastrophe. Das war eine sehr, sehr große Belastung.
Daneben gab es aber noch andere Gruppen, die in Deutschland umherirrten oder in Lagern untergekommen waren, die sogenannten Displaced Persons, wie sie von den Alliierten, von den Amerikanern und Briten genannt wurden. Wer gehörte da alles dazu? Was waren das für Personen?
Das waren die Überlebenden aus den Konzentrationslagern. Das waren Befreite aus Gefängnissen. Das waren die Verfolgten des Regimes, die eben displaced waren, also die keine Heimat mehr hatten und die dann in Lagern inhaftiert worden sind, untergebracht worden sind. Ich sage bewusst inhaftiert, weil die Situation war teilweise auch wirklich nicht angenehm für die Leute. Also wir wissen das zum Beispiel von der jüngst verstorbenen Margot Friedländer, die auch in einigen Lagern für Displaced Persons untergebracht war. Und sie kam in Bayern in einem Lager an, das war mit Stacheldraht umzäunt. Und da fühlten die Leute, die nun befreit waren, fühlten sich auf einmal wieder inhaftiert. In anderen Lagern war es natürlich auch viel besser. Aber das war natürlich für die Menschen erstmal der erste Schritt in die Freiheit zurück.
Dann das Leben in den Ruinen. Große Teile der Städte waren komplett zerstört. Also wenn man an Magdeburg denkt, zum Beispiel Kassel, Würzburg, Köln, Berlin, Frankfurt, ja. Dresden natürlich und viele andere mehr. Da stand kein Stein mehr auf dem anderen. Die Leute waren auf Selbsthilfe angewiesen, denn es gab ja keine Infrastruktur, es gab ja quasi nichts mehr. Sie mussten also jetzt irgendwie zurechtkommen. Man fragt sich, wie.
Ja. Der berühmte Architekt Hans Scharoun konnte es sich überhaupt nicht vorstellen, wie Berlin einmal trümmerfrei werden sollte. Er wurde gefragt in diesen ersten Wochen, wie lange es dauern werde, die Stadt zu enttrümmern. Und da hat Scharoun an seiner Zigarre gezogen und hat tief ausgeatmet und hat gesagt, 40 bis 50 Jahre. Nur die Enttrümmerung. Und danach könne der Wiederaufbau beginnen. Wir wissen heute, rückblickend, dass er sich natürlich kolossal geirrt hat. Die Entrümmerung ging viel schneller vonstatten. Aber reichsweit oder landesweit auf dem ehemaligen Gebiet des Deutschen Reiches lagen 400 Millionen Kubikmeter Schutt. 400 Millionen Kubikmeter Schutt. Und das muss eine so deprimierend große Menge gewesen sein, dass sich die Zeitgenossen das wirklich nicht vorstellen konnten. In Köln, in der Altstadt, haben 3% der Vorkriegsbebauung hat überlebt. Ja. Der Rest lag in Trümmern.
Und die Trümmer mussten ja auch beseitigt werden.
Genau.
Und da schreiben Sie auch, dass die berühmten Trümmerfrauen eigentlich ein Mythos waren. Also es gab nicht so viele Trümmerfrauen.
Ja, die Trümmerfrauen haben auf jeden Fall einen Beitrag zur Enttrümmerung der Städte geleistet. Das kann man nicht leugnen, aber dieser Beitrag war geringer, als man gemeinhin annimmt. In Berlin gab es die meisten Trümmerfrauen und doch waren es weniger als 10% der arbeitsfähigen Frauen, die zur Enttrümmerung herangezogen worden sind. Man kann also bei weitem nicht von einem Massenphänomen sprechen. Viele Frauen, die bei der Enttrümmerung mitgeholfen haben, haben das gemacht, um bessere Essensmarken zu bekommen. Viele wurden aber auch gezwungen, als Sühnemaßnahme, weil sie in bestimmten Organisationen der NSDAP tätig waren, Schuld auf sich geladen hatten und die mussten nun harte Arbeit leisten. Aber in der Summe waren es vergleichsweise wenige. Berlin waren sowieso die meisten. In anderen Städten waren es noch weniger. Den maßgeblichen Beitrag haben schwere Maschinen erbracht. Das heißt, Bauunternehmen, Schuttunternehmen, die Städte von den Trümmern befreit haben. So hat es funktioniert und nicht mit Eimer und Schaufel. Man kann sich auch nicht vorstellen, wie man 400 Millionen Kubikmeter Schutt mit Eimer und Schaufel beseitigen soll. Das geht gar nicht.
Es gab ja keine Regierung mehr. Die Alliierten hatten in ihren jeweiligen Zonen die Macht übernommen und mussten auch für Ruhe und Ordnung sorgen. Im Archiv habe ich eine ganz interessante Aufnahme aus Leipzig gefunden, einen Aufruf der US-Amerikaner an die Bevölkerung vom Mai 45, nachdem die die US-Armee ja am 18. April die Stadt eingenommen hatte. Gemäß der Vereinbarung der Siegermächte marschierten die Sowjets dann erst im Juli, Anfang Juli, in die Stadt ein. Hören wir mal rein in diesen Aufruf.
Alle Personen in dieser Stadt werden unverzüglich und vorbehaltlos alle Anordnungen und Befehle der alliierten Militärregierung befolgen. Die Regierungsgewalt wird in Leipzig von den Amerikanern ausgeübt. Schießen aus dem Hinterhalt, Sabotage und Plündern sind verboten. Auf jedes dieser Verbrechen steht die Todesstrafe. Lebensmittelgeschäfte und Lebensmittelversorgung stehen unter unserem Schutz und Vorräte werden gleichmäßig und in gerechter Weise verteilt werden. Behalten Sie Ihre Lebensmittelkarten. Jedermann, ob Deutscher oder Nicht-Deutscher, hat sofort nach Hause zu gehen. Im Freien darf man sich nur zwischen 8 und 10 Uhr des Morgens und zwischen 4 und 6 Uhr nachmittags aufhalten. Weitere Ankündigungen werden folgen.
Ja, ganz schön rigide. Herauszuhören ist da ein großes Misstrauen der Alliierten, in dem Fall der US-Amerikaner. Die Androhung der Todesstrafe auf Gewaltakte, eine rigide Ausgangssperre und die Aufforderung, bei der Verteilung der Lebensmittel Disziplin zu wahren. Oliver Hilmes, inwieweit war Deutschland auch nach dem 8. Mai für die Siegermächte Feindesland?
Ja, natürlich. Deutschland war das besiegte Land. Die Deutschen waren die Besiegten. Und die Alliierten haben gar keinen Zweifel daran gelassen, dass sie natürlich die starken Männer waren. Und das hat sich dann eben auch in der rigiden Nachkriegspolitik ausgedrückt. Also daran kann gar kein Zweifel bestehen.
Feindesland, das hieß, dass die Soldaten auch Jagd auf deutsche Frauen machten. Hunderttausende Frauen wurden in diesen Monaten vergewaltigt. Nicht nur, aber doch zumeist von sowjetischen Soldaten. Man macht sich da kaum eine Vorstellung, wie traumatisch das war. Das kommt ja auch in Ihrem Buch vor. Vor allen Dingen dann auch hinterher der Umgang damit, die Reaktionen der Ehemänner zum Beispiel.
Ja, das ist ganz entsetzlich und hat ganze Generationen von Frauen traumatisiert. Ich habe mir das nochmal rausgeschrieben. In Berlin wurden im Mai, Juni und Juli 1945 in 3 Monaten nur in Berlin 110.000 Frauen und Mädchen vergewaltigt. Und man kann sich vorstellen, mit welchen schlimmen Erfahrungen und Traumatisierungen das einhergehen musste. Es gibt ja ein berühmtes Buch, Die Anonyma in Berlin, das ja schon seit vielen Jahrzehnten auf dem Buchmarkt ist. Und in diesem Buch eine anonyme Frau, heute wissen wir, dass es Martha Hillers war, eine Journalistin, ihre Erfahrungen eben auch mit diesen Vergewaltigungen ausgedrückt hat. Und das Buch ist heute noch eine erschreckende und schockierende Lektüre. Und das gehört auch zur Wahrheit der Nachkriegsrealität.
Ja, bleiben wir mal bei den Siegermächten. Die großen drei, die Staats- und Regierungschefs der Sowjetunion, der USA und Großbritanniens, hatten sich im Frühjahr 1945 auf der Halbinsel Krim getroffen, in Jalta. Und sich da auf das weitere Vorgehen verständigt. Das heißt, im Grundsatz wurde dort schon die Aufteilung Deutschlands beschlossen. Nun nach dem Sieg wollten sie sich noch einmal treffen, und zwar in Potsdam. Der englische Premier Churchill, US-Präsident Truman, sein Vorgänger Franklin Delano Roosevelt war ja im April gestorben, und der sowjetische Diktator Josef Stalin reisten nun im Juli 1945 in die preußische Garnisonstadt. Ja, inmitten eines völlig zerstörten Landes war das auch eine logistische Herausforderung, so eine große Konferenz zu organisieren?
Zweifellos. Eigentlich hätte diese Konferenz ja auch in Berlin stattfinden sollen. Stalin wollte unbedingt Berlin als Tagungsort haben. Dort das ließ sich nun wirklich nicht realisieren, weil Berlin zu stark zerstört war. Und man hat sich dann als Alternative auf Potsdam geeinigt. Man wollte damit natürlich auch ein Zeichen setzen, denn Potsdam, die alte Garnisonsstadt, galt natürlich auch als Inbegriff des Militarismus. Und dass ausgerechnet diese Konferenz nun dort stattfand, damit wollte man auch ein Zeichen verbinden. Potsdam hat zwar auch noch im April 1945 schwere Fliegerangriffe überstehen müssen, aber Potsdam war weniger stark zerstört als Berlin. Und vor allen Dingen gab es dort mit dem Schloss Sizilienhof einen repräsentativen Tagungsort. Man hat dann hunderte Villen in Babelsberg und Griebnitzsee requiriert, beschlagnahmt, wo die ganzen Delegationen unterkamen. Wir kennen ja heute die drei großen Villen der drei großen drei, die direkt am Griebnitzsee in idyllischer Lage liegen. Aber es musste natürlich, die Verköstigung müsste organisiert werden, es mussten Flugverbindungen eingerichtet werden, es mussten Telefonverbindungen eingerichtet werden, denn Churchill und Stalin und Truman mussten natürlich mit ihren Hauptstädten ja in Kontakt treten können. Ja, und das war natürlich schon eine kleine Meisterleistung, die man da hingelegt hat. Alleine die Anreise Stalins, der ja mit dem Zug von Moskau nach Potsdam gekommen ist, war eine unerhörte logistische Meisterleistung. Stalin hatte große Flugangst, er hatte vor allen Dingen panische Angst vor Anschlägen und da schien ihm der Zug das sicherere Verkehrsmittel zu sein. Und es waren mehrere 10.000 Soldaten abgestellt, die nur die Strecke von Moskau nach Potsdam gesichert haben.
Wie war denn die Atmosphäre unter den großen Dreien? Damals war ja vom Kalten Krieg noch keine Rede. Die Ost-West-Konfrontation nahm ja erst allmählich Gestalt an. Aber es zeigten sich vielleicht auch schon erste Unstimmigkeiten. Was war von diesen Spannungen da schon zu spüren in Potsdam?
Das hat sich in der Tat, wie Sie zu Recht gesagt haben, schon angedeutet. Der Kalte Krieg lag da schon gewissermaßen in der Luft. Zunächst mussten die drei sich kennenlernen. Also Stalin und Churchill kannten sich bereits aus Jalta und aus Teheran, den anderen Kriegskonferenzen. Truman war neu im Amt und Truman kannte auch Churchill im Grunde nicht und er kannte Stalin gar nicht. Sodass man erstmal vertrauensschaffende Maßnahmen aufsetzen musste.
Zumal Churchill ja auch dann ausgeschieden ist,
ganz genau.
weil er nicht wiedergewählt wurde.
Genau.
Überraschenderweise.
Er wurde nicht wiedergewählt, aber es ging zuerst um vertrauensschaffende Maßnahmen. Das heißt, man hat gemeinsam zu Abend gegessen, wie man das eben so macht. Jede Delegation hat für die beiden anderen ein großes Gala-Diner aufgesetzt. Es gab Musik, es gab Konzerte. Und so hat man versucht, sich etwas besser kennenzulernen. Und die großen Fragen wurden von den großen drei in Plenumsrunden diskutiert. Die vielen, vielen, unendlich vielen kleinen diplomatischen Fragen und Verhandlungen, die erfolgten auf Referentenebene, auf Außenministerebene. Das heißt, die drei Außenminister haben natürlich den Großteil der Verhandlungen geführt, sodass man das etwas aufgeteilt hat, wie es aber eigentlich heute auch noch auf politischen Konferenzen der Fall ist. Die großen Fragen werden von den Repräsentanten diskutiert und das Klein-Klein wird von den Außenministern und von anderen diskutiert.
Und dann begab sich während der Konferenz im fernen New Mexico ein welthistorisches Ereignis. Noch während der Konferenz erhielt US-Präsident Truman die Nachricht, dass der erste Atombombentest erfolgreich verlaufen war in Los Alamos. Tausende Wissenschaftler und Militärs hatten über die Jahre am sogenannten Manhattan-Projekt gearbeitet. Man fürchtete, dass die Deutschen auch eine Bombe bauen würden und drückte aufs Tempo. Jetzt hatte Truman die Nachricht bekommen. Wie ist er damit umgegangen? Sollte er Stalin zum Beispiel darüber informieren?
Also das hat natürlich alles geändert. Das war der Game Changer, dieser erfolgreiche Atombombentest. Denn nun hatte man ein oder zwei, im Endeffekt ja nur zwei Atombomben zur Verfügung, die ja auch eingesetzt worden sind. Stalin musste nicht informiert werden, weil Stalin bereits alles wusste. Stalin hatte zwei Spione in den Reihen der Amerikaner unterbringen können, unter anderem den deutschstämmigen Atomphysiker Klaus Fuchs. Und so dass Stalin von Anfang an im Bilde war, was sich da abgezeichnet hat.
Aber Truman hat es ihm trotzdem erzählt.
Truman hat es ihm trotzdem gesagt, weil Truman wiederum nicht wusste, dass Stalin alles wusste. Und so hat er ihm das dann gesagt. Und Stalin hat sich natürlich, hat ein Pokerface aufgesetzt und hat gesagt, ja, er hofft, dass die Amerikaner davon guten Gebrauch machen werden. Er hat sich also unberührt, ungerührt gezeigt. Wir dürfen nicht vergessen, der Zweite Weltkrieg war mit dem 8. Mai in Europa beendet. Aber im Pazifik noch nicht. Das heißt, Japan und Amerika waren nach wie vor in einen wirklich blutigen Krieg verwickelt, der den gesamten Sommer über weiterging. Und man befürchtete auf amerikanischer Seite, dass weiterhin bis zu 300.000 amerikanische Soldaten sterben könnten während des Sommers.
Also bei der Invasion auch der japanischen Hauptinseln.
Ganz genau.
Denn die waren ja noch nicht erobert.
Und da befürchtete man, dass bis zu 300.000 GIs fallen könnten. Und Truman hat es ja auch später angegeben, das war für ihn der Hauptgrund, die beiden Atombomben abzuwerfen, um das zu verhindern. Es gibt aber auch noch eine andere Seite. Man wollte sicherlich mit den beiden Atombombenabwürfen auch die Sowjetunion einschüchtern. Und man wollte vor allen Dingen auch im eigenen Land die enorm hohen Produktionskosten, die dieses Manhattan-Projekt, wie es hieß, verschlungen hat, in irgendeiner Weise auch rechtfertigen. Das heißt, man wollte aller Welt auch zeigen, dass das, was man dann jahrelang entwickelt hat, auch funktioniert und nicht nur im Experimentalstadium hängen bleibt. Das waren also jetzt ganz grob zusammengefasst die drei Hauptgründe für den Abwurf der beiden Atombomben. Aber Truman hat diese Abwürfe in Potsdam angeordnet. Er ist am Vormittag in den Gottesdienst gegangen, kam aus dem Gottesdienst raus und hat danach die entsprechenden Order freigegeben.
Er flog dann zurück Anfang August in die USA und hat dort eine Rede gehalten über den Einsatz der Atombombe. Und zwar am 9. August war das. Und da habe ich einen kleinen Ausschnitt vorbereitet.
Die Welt wird erfahren, dass die erste Atombombe auf Hiroshima abgeworfen wurde. Aber dieser Angriff ist nur eine Warnung vor dem, was bevorsteht. Wenn Japan nicht kapituliert, müssen weitere Bomben auf ihre Kriegsindustrie abgeworfen werden. Und dabei werden unglücklicherweise tausende Zivilisten umkommen. Ich fordere daher japanische Zivilisten dringend auf, die Industriestädte zu verlassen und sich vor deren Zerstörung in Sicherheit zu bringen.
I urge Japanese civilians to leave industrial cities immediately and save themselves from destruction.
Ja, soweit der kleine Auszug aus der Rede von Truman. Damals am 9. war die Bombe auf Hiroshima schon gefallen und die zweite Bombe auf Nagasaki war in Vorbereitung. Am selben Tag noch sollte sie dann auf Nagasaki abgeworfen werden. Das war ein wichtiges Ereignis im Sommer 1945, das die Welt verändert hat. Bis heute wissen wir auch nicht, wie es ausgeht, diese Geschichte. Zugleich gab es ein zweites, noch vor der Konferenz. Das war die Gründung der Vereinten Nationen in San Francisco, der Gründungskongress. Das war schon Ende Juni 1945. Auch ein welthistorisches Ereignis dieses Sommers, das natürlich auch in Verbindung steht mit dem Kriegsende. Es war der Wunsch, der Herzenswunsch, eine friedliche Weltordnung zu schaffen und den Völkerbund in gewisser Weise zu erneuern auch. Aber kommen wir nochmal zu US-Präsident Truman zurück am 9. August. Am Anfang seiner Ausführungen kam er dann auch nochmal auf die Konferenz von Potsdam zu sprechen und auf die Lage in Deutschland. Auch hören wir auch da nochmal rein, was er über das zerstörte Deutschland und die Deutschen sagt.
Meine lieben Amerikaner, ich bin gerade aus Berlin zurückgekehrt, der Stadt, von der aus die Deutschen die Welt regieren wollten. Es ist eine Geisterstadt. Von den Gebäuden stehen nur noch Ruinen. Die Wirtschaft, die Menschen vor dem Nichts. Ich sah, was von Frankfurt und Darmstadt übrig geblieben ist. Und wir flogen über die Ruinen von Kassel, Magdeburg und anderer zerstörter Städte. Deutsche Frauen, Kinder und alte Männer irrten auf den Autobahnen umher, um in ihre ausgebombten Häuser zurückzukehren oder um ihre ausgebombten Städte zu verlassen, auf der Suche nach Essen und Obdach. Der Krieg ist nach Deutschland zurückgekommen mit der ganzen Härte, mit der die deutschen Führer ihn angefangen und geführt haben. Die Deutschen beginnen nun, für die Verbrechen der Gangster zu büßen, die sie an die Macht gebracht haben und denen sie gehorsam gefolgt sind.
Soweit Präsident Truman am 9. August 1945. Die Deutschen würden nun für das büßen, was die Gangster, die sie an die Macht gebracht hatten und denen sie mehrheitlich willig gefolgt waren, angerichtet haben. Wie sahen das die Deutschen selber? Wie standen sie zu Hitler und dem Nationalsozialismus? Oliver Hilmes, kann man da was Repräsentatives sagen? Wie war die Stimmung in den ersten Monaten nach dem Krieg?
Das lässt sich nicht über einen Kamm scheren. Die Antwort muss so vielfältig ausfallen, wie die Menschen das eben vielfältig empfunden haben. Es gab natürlich sicherlich eine riesige Menge, die das Kriegsende als Befreiung empfunden haben, die befreit wurden im wahrsten Sinne des Wortes, die nun auch die tägliche Angst ums Überleben nicht mehr hatten. Aber es gab natürlich auch viele Menschen, die sich ein Leben ohne den Nationalsozialismus nicht vorstellen konnten. Es gibt ja eine enorme Zahl von Selbstmorden. Ich habe das in meinem Buch auch zitiert. In Berlin jeden Monat hunderte Menschen, die sich umgebracht haben. Ja. Und das ist auch eine Facette des Kriegsendes. Es gab natürlich auch das, was man heute Verdrängung nennen würde. Ja, Klaus Mann, der Sohn von Thomas Mann, der ja als GI durch das Land fuhr, als Journalist und für eine amerikanische amerikanische Soldatenzeitung aus dem befreiten Deutschland berichtete, wunderte sich, dass er nirgendwo einen Nazi findet. Er findet nur Verfolgte, er findet keinen einzigen Nazi. Das heißt, in der Perspektive von Klaus Mann stehen die Menschen, stehen die Deutschen nicht zu ihrer Schuld.
Insofern ist es ganz interessant, dass Sie jetzt Klaus Mann erwähnen. Er hatte damals, als er zurückkam mit der US-Armee und als Journalist für die Zeitung Stars and Stripes geschrieben hat, da besuchte er München und er besuchte auch Garmisch und dort lebte der berühmte Musiker und Komponist Richard Strauss. Und er gab sich da nicht zu erkennen gegenüber Richard Strauss, obwohl er ihn vielleicht hätte kennen müssen, aber Richard Strauss hatte ihn auch nicht erkannt. Und Klaus Mann berichtet zwei Jahre später, 1947, worum es bei dieser Begegnung ging. Hören wir mal rein, was er dazu sagt. Der U-Ton ist auf Englisch, muss man noch dazu sagen.
The conversation with Strauss took place in the garden of his beautiful villa.
Die Unterredung mit Strauss fand im Garten seiner schönen Villa in Garmisch bei München statt. Der große Komponist sah in Anbetracht seines hohen Alters bemerkenswert gut aus. Er empfing meinen Begleiter und mich mit einer Art herablassender Zuvorkommenheit, lächelnd und selbstsicher. »Ja, mir geht es sehr gut«, antwortete er aufgeräumt auf unsere höfliche Frage. Nein, die Nazis hätten ihn niemals behelligt, das heißt, sie hätten ihm niemals ernsthaft Ärger gemacht. Sicher, es gab kleinere Irritationen, einige ziemlich störend. Zum Beispiel wollten sie, dass ich eine ausgebombte Familie aus München aufnehme, hier auf meinem Privatsitz. Und er zeigte auf sein großes Haus, in dem er mit seinem Sohn und seiner Schwiegertochter zusammenwohnte. »Stellen Sie sich vor«, rief er aus, »Fremde in meinem Haus, ist das nicht unerhört?«
»Imagine«, he cried, »strangers in my home, outrageous, isn't it?«
Klaus Mann, der Sohn von Thomas Mann, 1947, über seine Begegnung zwei Jahre zuvor mit Richard Strauss. Richard Strauss, der vielleicht kein wirklicher Nazi war, aber der sich doch in Dienst hat nehmen lassen. Er war auch der Komponist der berühmten Hymne der Olympiade von 1936 zum Beispiel. Also er hat sich nicht gescheut, da auch repräsentativ zu wirken. Ja, und dann tut er so, als wären die Nazis nur Idioten, die ihm auf den Senkel gegangen seien. Sichtlich empört ist hier Klaus Mann. Sie schreiben ja auch Oliver Hilmes in Ihrem Buch über diese Begegnung. Wie interpretieren Sie das?
Ja, das war natürlich an Ich-Bezogenheit und Selbstgefälligkeit und Selbstgerechtigkeit auf Seiten von Richard Strauss nicht zu übertreffen. Er ist ein Musiker, ein Komponist gewesen, der sich nur um sich selbst drehte. Ja, und aus dieser Logik heraus war es natürlich in seinen Augen eine Unverschämtheit, dass er, der große Richard Strauss, Ausgebombte aufnehmen soll. Ja. Für ihn war der Nationalsozialismus im Grunde ein großes Ärgernis. Ja. So stellt er es dar. Und das muss natürlich auf jemanden wie Klaus Mann als Geschmacklosigkeit wirken. Ja. Und natürlich, es ist auch irgendwie geschmacklos, denn für die vielen Opfer, für die Millionen Toten und Ermordeten hat er kein Wort übrig. Stattdessen ärgert er sich darüber, dass er eine ausgebombte Familie aufnehmen sollte. Das war schon ziemlich daneben. Zur gleichen Zeit, und das ist natürlich ein Stück weit eine kleine Ehrenrettung, zur gleichen Zeit versucht er mit den Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, nämlich mit der Musik, dieser Zeit irgendwie gerecht zu werden. Und in diesen Wochen des Frühjahrs und des Sommers 1945 komponiert Richard Strauss die berühmten Metamorphosen. Das ist ein gut 30-minütiges kammermusikalisches Werk, das zum erschütterndsten und traurigsten gehört, was es in der Musik des 20. Jahrhunderts gibt. Der berühmte Pianist Glenn Gould hat gesagt, es vergeht kein Tag, an dem er nicht an die Metamorphosen von Richard Strauss denkt. Und wenn Sie dieses Werk hören, hört man und man spürt förmlich diese wirklich tief traurige Grundstimmung und diese Hoffnungslosigkeit, die in der Zeit eben auch in der Luft gelegen haben muss. Und das war dann vielleicht die Art und Weise, mit der Strauss damit umgegangen ist.
Also kein vorschnelles Urteil, genau. Auch nicht über Richard Strauss. Ja, bleiben wir mal bei den Rückkehrern. Ein anderer Rückkehrer, der die Nazizeit in Moskau verbracht hatte, war der Dichter und kommunistische Kulturpublizist Johannes R. Becher. Im Exil in der UdSSR war Becher Chefredakteur der deutschen Ausgabe der in Moskau erscheinenden Zeitschrift Internationale Literatur. Im Juni 1945 kehrte er nach Berlin zurück, übernahm in der sowjetisch besetzten Zone und später auch in der DDR viele kulturpolitische Funktionen. Als erstes initiierte er 1945 auf Geheiß der Sowjets die Gründung des Kulturbundes. Und aus diesem Anlass sagte er in einer Rede am 3. Juli 1945 Folgendes.
Wohin wir innerhalb unserer Grenzen blicken, wohin wir blicken, weit, weit über unsere Grenzen hinaus. Trümmer, Tod und Tränen. Unendliche Weiten des Leids. Und aus unserer Mitte ist all dies unsagbare Entsetzen über die Welt hereingebrochen. Nur ein unheilbarer Irrer, nur ein hoffnungslos verstockter Verbrecher können sich da noch der Einsicht verschließen, dass es bei uns und dass es mit uns und in uns anders, gründlich anders werden muss. Zu einem solchen Anderswerden, zu solch einer Wandlung, zu solch einem Reformationswerk rufen wir auf. Lasst endlich, endlich ein freiheitliches, wahrhaft demokratisches Deutschland auferstehen.
Johannes R. Becher, er war dann auch der erste Präsident des Kulturbundes. Nach der Gründung der DDR 1949 war der Kulturbund vor allem ein Macht- und Kontrollinstrument der SED im Bereich der Kultur. Becher selbst schwebte aber 1945 etwas anderes vor. Er wollte tatsächlich eine überparteiliche Sammlungsbewegung auf breiter Basis schaffen. Becher war ja irgendwo schon eine tragische Figur. Idealismus und Opportunismus gingen da Hand in Hand, aber das ist nochmal ein Thema für sich. Frage an Oliver Hilmes. In der Rede beschwört Becher ja einen politischen und gesellschaftlichen Aufbruch. Ein neues Deutschland sollte entstehen. Unabhängig jetzt mal von der politischen Ausrichtung, wie verbreitet war dieser Wunsch, jetzt etwas grundsätzlich Neues zu schaffen?
Ich denke, das lässt sich auch nicht generalisieren. Viele Leute hatten sicherlich die Nase voll von Politik. Viele andere wollten aber, wie Sie es gerade beschrieben haben, die Zukunft neu gestalten, wollten eine demokratische Zukunft aufsetzen. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass zum Beispiel die Gründungsgeschichte der CDU ja auch in den Sommer 1945 zurückreicht. Man wollte ja mit der Gründung der CDU ganz bewusst eben auch die Fehler einer zu konfessionell gebundenen konservativen Partei, die das Zentrum ja in der Weimarer Republik war, aufbrechen. Insofern gab es da schon in den Wochen und Monaten nach der Kapitulation schon erste Überlegungen, wie es politisch weitergehen kann. Zweifellos.
Wobei natürlich auch im Osten eine CDU entstanden war oder gleichzeitig. Genau. Und auch dort Bestrebungen war, in bürgerlichen Kreisen eben einen politischen Neuanfang zu wagen, einen demokratischen Neuanfang. Dem wurde aber sehr schnell dann der Garaus gemacht, denn viele dieser Leute landeten dann im Lager oder mussten fliehen.
Genau.
Insofern zeichnete sich da auch schon einiges ab, was sich dann später auch manifestierte. Ein Ende und ein Anfang. Wie der Sommer 1945 die Welt veränderte, so lautet der Titel des Buches von Oliver Hilmes, erschienen bei Siedler. Diese Nachkriegszeit ist ja eine unglaublich spannende Zeit und Oliver Hilmes versteht es hier, collageartig viele Einzelschicksale, viele Geschichten und Figuren Revue passieren zu lassen. Das liest sich auch einfach sehr gut und macht Lust auf mehr. Oliver Hilmes, besten Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Mein Name ist Stefan Oelke. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen eine gute Zeit.
Vom Schwarzwald bis nach Thüringen macht sich Unruhe breit. Die Bauern haben es satt, wie Sklaven zu leben. Aber die Herrschenden nehmen ihre Untertanen nicht ernst.
Mit den Bauern ist es wie mit den Fröschen im Frühling. Sie kommen und machen Quak, Quak. Und dann kommt der Storch und frisst sie.
Die Bauern ziehen los und suchen einen Anführer. Der Ritter Götz von Berlichingen bekommt Besuch.
Im Jahr 1525 sagt Götz von Berlichingen nicht leck mich, sondern
ja.
Das bleibt ihm auch übrig.
Wir gehen 500 Jahre nach den Bauernkriegen auf Spurensuche.
Dieses Denkmal ist eine Erinnerung an die Menschen, die vor 500 Jahren aufbegehrt haben gegen ihre Obrigkeit, um zu zeigen, dass sie Mitbestimmung wollen.
Das war der Bauernkrieg. Die vierteilige Doku-Hörspielserie. Jetzt im Podcast Alles Geschichte in der ARD-Audiothek.